Na gut. Meine Lieben, wir haben letztens wieder mal einen Riesenbogen gemacht in dieser etwas überladenen Zeichnung angedeutet. Also wir hatten den Weg vom alten Saturn über die alte Sonne und den alten Mond bis zu unserer Erdentwicklung hin und einmal von ein bisschen einen anderen Aspekt betrachtet. Also es ging ganz kurz einmal darum, dass der alte Saturn eine Schöpfung der ersten Hierarchie vor allem ist. Also wir haben das Schwergewicht dabei. Heißt nicht, dass nicht die anderen auch beteiligt sind, aber die haben das Schwergewicht. Also insbesondere die Throne, die ihre Willenskraft hinopfern. Ich habe gesagt, der Ausgangspunkt ist der, es ist ja das absolute Nichts im Grunde. Also äußerlich gesehen ist nichts da, es ist nichts Physisches natürlich da, nichts Ätherisches, nicht einmal was Astralisches, also Seelisches. Also es besteht sozusagen wirklich die Notwendigkeit, da in diesen Abgrund hineinzuspringen. Und es ist auch nichts, was aus der Vergangenheit herauskommen könnte, weil der Zustand in dem Sinn keine Vergangenheit hat.
Ich habe erst vor zwei, drei Tagen gelesen, der Rudolf Steiner hat also die Zeit, den Beginn der Zeit, mit Wesen und Erscheinung bezeichnet.
Ja.
Und die Wesen sind da.
Die Wesen sind da. Und Zeit in letzter Konsequenz entsteht dadurch, dass Wesen sich schneller oder langsamer entwickeln. Also wenn die alle im gleichen Takt gehen würden, würde es auch keine Zeit geben. Aber es ist eben, welche bleiben zurück, welche spinnen wieder. Und welche ziehen voraus, also da entstehen dann Differenzen. Das heißt, es beginnt aber eigentlich im Grunde dann sofort, dass manche schneller sind, manche langsamer in der Entwicklung, weil Zeit misst sich in Wahrheit an Entwicklungsschritten. Weil unser abstrakter Zeitbegriff, den man mit der Uhr messen kann, der ist im Grunde für die Weltentwicklung, das ist eine Hausnummer. Weil wir messen es halt jetzt am Umlauf der Erde um die Sonne im Grunde, also in den Jahren oder in der Erdumdrehung, ist wurscht. Das ist also jetzt irgendeine Bewegung, die wir genommen haben und das dehnen wir auf alles aus. Aber das ist im Grunde völlig nichtssagend, selbst wenn es rein formal stimmt, aber es sagt nichts. Also wenn es jetzt heißt, die Erde ist vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstanden, ist das eine Hausnummer im Grunde. Weil messen kann es eigentlich nur an den inneren Entwicklungsschritten. Also ob da viele, ob da wenige passieren, nach dem kann es vergleichen. Ein Wesen macht sehr, sehr viele Entwicklungsschritte durch, während der andere es daneben nur zwei, drei durchmacht. Dann ist das eine rasend schnell unterwegs und das andere sehr langsam unterwegs. Das macht den Unterschied dann letztlich aus. Und so gibt es auch Epochen in dieser Entwicklung immer wieder, wo viel passiert. Also das heißt, wo die Zeit dadurch rasch abläuft in Wahrheit und es gibt Perioden, wo sehr langsam nur etwas passiert. Und wenn man den Durchgang durchs Pralaya nimmt, kennt man jetzt auch fragen, also wenn die Zeit beginnt hier am Anfang, läuft die durch, hat es einen Sinn davon zu sprechen? Eigentlich im Grunde schließt das eine ans andere nahtlos an, weil äußerlich verläuft keine Zeit, es passiert auch keine Entwicklung da drinnen, weil die geht dann da wieder weiter. Also erst wenn es wieder herauskommt aus dem Geistigen, dann macht es einen Sinn, von Zeit wieder zu sprechen. Also Und diese Throne sind eben die jetzt den Mut haben, also in dieses Nichts hineinzuspringen, sozusagen, sich da zu behaupten und ihren Willen, ihren Willen da hineinzustellen. Und aus dieser Willenskraft entsteht letztlich das, was die Wärme ist, die allen zugrunde liegt bis heute. Also das habe ich oft auch schon gesagt, also an dem Stofflichen oder so im Kern ist es immer noch die Wärme, die zugrunde liegt. Und in der Physik sind wir halt nicht so weit, dass wir das teilweise sogar herauslocken können. Aber das ist im Prinzip immer das Saturn-Prinzip. Also je tiefer ins Stoffliche kommen, desto mehr kommen in dieses Wärmeprinzip, in dieses Willensprinzip. Also das heißt, alles Stoff ist im Grunde letztlich getragen von diesem Willensprinzip. Und das Ganze umrahmt also von der Wirkung der Cherubim, und der Seraphim, von denen haben wir gesagt, die machen so eine Art Begeisterungsmantel rundherum. Das Feuer der Begeisterung. Ja, es ist so schwer auszudrücken. Aber es ist sehr, sehr treffend. Also, und die, strahlen das auch weit in den Kosmos hinaus, weil man muss ja denken, es ist nicht nur dieses Gebilde, aus dem dann unser Planetensystem wird, sondern rundherum ist ja ein ganzer Kosmos noch, der dazu gehört. Und also der Fokus, wenn man natürlich die Saturnentwicklung betrachten, ist auf unser Planetensystem, aber es ist immer Bezug zum ganzen Kosmos letztlich. Der natürlich dann auch noch ganz anders gestaltet ist als heute, aber die Seraphim sind also die, die die Beziehung zum ganzen Kosmos halten. Die Cherubim sind mehr die Kräfte vom ganzen Kosmos zu uns hereintragen. Die Seraphim sind mehr die das, was innerhalb dieses Gebietes geistig produziert wird, hinauszutragen zu den anderen Welten, wenn man so will. Wie immer die jetzt geartet sein mögen. Und dann haben wir angedeutet, dass da also bereits sich das dann gliedert in einzelne Wärmegebiete, also es ist dann nicht nur eine große warme Saturnkugel, wobei eben es beginnt erst die Zeit noch nicht der Raum in Wahrheit, also es ist sowieso eine schematische Zeit. Ne? Ja, die längste Zeit ist das Gebilde nicht räumlich. Also es ist eine zeitliche Entwicklung, aber nicht eigentlich räumlich. Das beginnt erst in der Spätphase der Saturnentwicklung, also wenn es schon ein Stück hinaus ist, wo dann ein bisschen was vorausgenommen wird von den späteren Entwicklungszuständen, dann ist es auch nicht mehr ganz finster, dann beginnt bereits Licht aufzuleuchten, da wird also der Sonnenzustand schon irgendwie vorausgenommen und so weiter. Aber die längste Zeit ist es nur Wärme. Ja. Nur Wärme. Und da haben wir lange Zeit sowieso seelische Wärme, nur dann ätherische Wärme. Und dann erst geht es ins Physische hinein, was so irgendwie vergleichbar wäre unseren. Und da sind die Grundgesetze bereits aber der mineralischen Welt, werden dort veranlagt. Natürlich habe ich da keine Kristalle oder irgend sowas, also nichts, ich habe nicht einmal einen Raum. Also. Und trotzdem sind die Gesetzmäßigkeiten drinnen. Also
die Weisheit.
Nicht einmal noch die Weisheit, also im engeren Sinn die Weisheit, die zumindest unserer Natur heute zugrunde liegt, entsteht erst auf dem alten Mond überhaupt. Also da stellen wir mit die Sonne als Kosmos der Kraft bezeichnet, über Saturn gibt es mal nichts Spezielles, geht aber auch in die Richtung irgendwo, weil das gibt dem Ganzen also die Tragekraft von unten sozusagen. Also, das aber eben noch sehr, sehr ungeordnet in Wahrheit die ganze Geschichte. Also es entsteht eine erste Ordnung natürlich mit diesen Einzelgebieten, die entstehen, weil da machen die heutigen Urengel ihre Menschheitsentwicklung durch. Sie entwickeln ja ich, und das haben wir uns aufgezeichnet, die Wesensglieder dieser Urengel damals. Der große Unterschied zu uns Menschen ist, dass sie zwar auf einen physischen Leib, der aber eigentlich ein Zeitleib in dem Fall ist, die meiste Zeit, weil es ja nicht räumlich ist, aber es ist ein Wärmegebilde. Und sie wirken aber völlig von außen herein. Sie sind nicht inkarniert in dem Gebilde. Aber sie wirken in einzelne Gebilde hinein. Dadurch entsteht auch aus dem Ganzen, dass sich das Ich, wie soll ich sagen, der Ich-Funke, der ihnen verliehen wird, dann beginnt aufzuteilen. Das heißt, es entsteht eine Mehrzahl von Urengeln.
Der Ich-Funke ist von den Asuras?
Nein, der ist nicht von den Asuras. Die haben wir nur in Zusammenhang gebracht, weil es gibt jetzt welche von diesen Urengeln, die zurückbleiben, die also nicht die vollständige Entwicklung durchmachen, und das sind die Asuras. Darum haben wir die dann dazu geschrieben. Und die anderen sind die Fortgeschrittenen, und sie haben zunächst einmal sieben Wesensglieder. Das ist also so ein Grundprinzip, dass Wesenheiten immer mal prinzipiell sieben Wesensglieder haben. Das hängt damit zusammen, dass sieben die Zahl der Entwicklung, der Zeit nämlich ist. Na, wir haben auch sieben. Naja, wir haben physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, Und jetzt kommen die Geistigen dazu, so, mit denen dazu gerechnet. Ja. Also immer mit dem gerechnet, was daraus werden kann. Weil Entwicklung heißt eigentlich immer, dass sich das Ganze beginnt, um die Mitte zu spiegeln. Also das heißt, das Unterste wird ins Oberste verwandelt, das Zweite ins Nächste da und so. Also dieses Ich-Prinzip, der Punkt ist, und das macht den Unterschied zum Menschen aus, also wir haben es bis daher und hätten aber da unten noch Astralleib und Ätherleib. Ich mache jetzt einmal Punkte. Die Punkte sind eh schon deutlich. Ja, die habe ich schon das letzte Mal gemacht, die mache es jetzt ein bisschen deutlicher. Also das sind die Fehlstellen noch. Die gibt es einfach noch nicht. Es gibt kein Ätherleib noch und kein Astralleib in Wahrheit. Der existiert nicht. Und daher gibt es auch keine Möglichkeit für sie, sich zu inkarnieren, weil da braucht man die Zwischenstufen. Also das Ich kann nicht unmittelbar aufs Physische wirken. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
Und wo hast du jetzt gemeint, spiegelt sich das?
Ja, an sich würde es sich jetzt hier spiegeln. Da. Etwa das wäre die Mitte. Das wäre die Mitte. Und da sind noch drei. Also das Geist der Persönlichkeit ist da ein bisschen reingerutscht. Das ist das Vaterprinzip. Oben, das gehört dazu. Also das ist sozusagen, das weiß ich nicht, wo ich es bezeichnen soll, wo man es da 1, 2, 3, 4, 5, genau, 6, Sohn und das 7. Und das Geist der Persönlichkeit ist dann reingekommen. Ich kann das jetzt einmal wegwischen, das ist ein bisschen verwirrend.
Das ist die sind, die dort ihre Entwicklung durchmachen als Urengel.
Genau.
Da haben wir es reingeschrieben.
Genau.
Das heißt, der Geist der Persönlichkeit
und genau.
Ja, um die geht es eigentlich bei der ganzen.
Um die geht es also jetzt bei der Saturnentwicklung. Um die geht es jetzt da, genau.
Ja, aber woraus entstehen sie oder woraus entwickeln sie sich die
ganzen? Naja, ja, genau. Also die hängen jetzt unmittelbar an der Trinität im Grunde dran. Und das ist der Punkt. Also solange da nicht eine Inkarnation passiert, hängen die ja total dran. Das ist eben auch der große Unterschied und das bleibt in Wahrheit in einer gewissen Weise durchgehend so. Die Urengel, wenn wir jetzt einen Sprung machen, wenn wir jetzt durchgehen bis zu unserer Erde entwickeln, wenn wir uns anschaut, was wir heute haben, dann haben sie heute auch einen Astralleib, sie haben auch einen Ätherleib, die sind sogar mit dem Ganzen verbunden, aber der physische Leib bleibt unverbunden. Das heißt, was heißt das? Der physische Leib bleibt unverbunden. Das heißt, das alles, diese Wesensglieder sind nicht in der physischen Welt anwesend. Nicht, sondern sie sind in der Seelenwelt, also in der Astralwelt anwesend. Und im Physischen wirken sie nach wie vor heute nur bis ins Wärmeelement hinein. Nicht in die Luft, nicht ins Wasser, schon gar nicht ins feste Element. Also das heißt, überall wo Wärme, wo Feuer ist, sind auf jeden Fall die Urengel, die jetzigen wirklichen Urengel, die damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, beteiligt. Und das Charakteristische, sie haben immer mit dem Feuerelement zu tun und nur mit dem und sie wirken auf dieses von außen herein, also sie inkarnieren sich nicht im Feuerelement.
Aber der Mensch hat ja auch Wärme, also wirken sie auch.
Sie wirken auch in uns, ganz genau. Wirken in uns, hängen dann sehr viel damit zusammen, uns die Entwicklung unserer Persönlichkeit zu ermöglichen. Daher namentlich dann, welche die in die Richtung die Asuras gehen, kann man nennen Geister des Egoismus, so kann man es auch nennen. Also das sind die nämlich, die ein abgeschlossenes Gebilde da schaffen wollen. Also sowas. Wir trennen uns ab, wir trennen uns sozusagen im Wärmemäßigen ab von der Umgebung. Das tun wir ja auch. Wir haben unsere Eigenwärme. Wir gehen nicht mit der Umgebungswärme mit. Aber die Reptilien oder so, die gehen mit. Wenn es kalt wird, frieren sie halt ein und warten, bis sich die Sonne wieder auftaut. Und dann bewegen sie sich wieder. Wir haben uns unabhängig davon gemacht. Also das ist die physiologische Basis des Egoismus, wenn man so will.
Also wir sind die Entwicklungsmöglichkeit der Asuras.
Ja, wir hängen einfach stark mit ihnen zusammen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie wir in die Erdentwicklung eintreten, also das, was wir heute rezitiert haben, sechster Schöpfungstag, wo der Mensch nach dem Bilde der Elohim, nach dem Gemeinsamen geschaffen wird. Da müssen wir mal sehen, Elohim, wie schauen die aus? Oder wie haben die zu Beginn der Erdentwicklung ausgeschaut, von den Wesensgliedern her? Genau so. Ihr unterstes Wesensglied ist ein Ich. Das haben sie alles nicht. Das unterste ist ein Ich, das opfern sie dann hin, also sie steigen dann auf, sie steigen dann da sogar um eine Stufe höher, opfern das hin, also in dem Moment, wo sie den Menschen geschaffen haben, dann geben sie das Ich aus der Hand. Und das ist eben jetzt wirklich eine andere Situation als bei den allen, die uns vorangegangen sind. Weil bei Menschen schaut es eben jetzt so aus, nur ein Zwischenschritt. Nehmen wir noch die Wesenheiten, die auf der alten Sonne und auf dem alten Mond Menschen geworden sind. Das heißt, sich ein Ich erworben haben. Das sind also da die Erzengel. Also, schauen wir das dazu. Erzengel. Da haben wir die eh schon dazu geschrieben. Auf dem alten Mond waren es die Engel, die Angeläu ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Und wir stehen da eh schon irgendwo, genau, wir stehen da nicht. So, wie schauen heute die Wesensglieder dieser Dinge aus? Wenn wir die Engel hernehmen, die sind uns sehr nahe, bei uns, die haben heute auch einen Astralleib, einen Ätherleib, einen physischen Leib. Die haben, ist das irgendwie kenntlich machen, die Engel da mal gelb? Nein, das sind die Erzengel. Engel heute.
Und die haben keine Siebenheit?
Die haben schon eine Siebenheit. Die schaut jetzt so aus. Jetzt kann ich das wirklich nochmal hineinschreiben da. Schreiben wir das rein. Also da gibt es jetzt noch ein Astralleib, AL. Und dann gibt es ein Ätherleib. Ätherleib. Und bei den Engeln schaut es jetzt heute so aus, dass da eine Trennung ist. Das heißt, sie haben ihren Ätherleib, ihren Astralleib, ihren Ätherleib, ihren physischen Leib hier in der physischen Welt. Das heißt, von dem her wären sie ähnlich wie die Tiere. Weil die Tiere haben auch das. Und haben ein Gruppen-Ich, das dann in der Seelenwelt oben ist, das mehreren gemeinsam ist. Also das heißt, im Unterschied zum Menschen ist da eine Trennung. Ihr Ich ist nicht inkarniert. Und damit hängen sie in Wahrheit wieder nach oben bis da drinnen. Ich meine, man kann natürlich jetzt zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da ging es bis da her. Es gibt also eine Zeichnung von Steiner, wo das so drinnen ist. Aber de facto ist das eben von ihren Wesensgliedern in der Seelenwelt das Unterste. Und daher reichen sie eigentlich bis unmittelbar bis da hinauf und stehen eigentlich immer unter dem Impuls direkt, der da von oben kommt. Bei Menschen ist es eben nicht so. Bei Menschen ist es nicht so. Wir haben alle vier auf jeden Fall einmal hier in der physischen Welt unten. Wir haben also namentlich unser Ich auch in der physischen Welt. Das macht den großen Unterschied. Damit ist für uns zunächst einmal da ein gewisser Schnitt. Und das heißt, alles, was die höheren Wesensglieder betrifft, Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, ist zunächst einmal alles von oben noch bestimmt. Das heißt, ist noch in Wahrheit nicht unseres. Aber indem wir mit unserem Ich verwandelnd am Ätherleib arbeiten, Verwandlungen langsam zu Geist selbst, und das gehört an uns. Wenn das theoretisch vollendet wäre, was erst auf der nächsten planetarischen Inkarnation passieren wird, also auf dem neuen Jupiter, wie es heißt, oder neues Jerusalem in der Bibel, dann wird man die Grenze da ziehen. Das heißt, dann gehört das alles wirklich uns. Und diesen Zusammenhang, den hat bis jetzt noch nie ein geistiges Wesen gehabt in der Art.
Wenn die Engel da oben angesiedelt sind mit dem Ich, dann können sie aber den physischen Leib gar nicht durchformen. Das heißt, sie können das Ich mit dem physischen Leib gar nicht formen.
Ja, richtig.
Das heißt, das ist ein amorphes Gebilde.
Es ist richtig. Es ist jedenfalls was ganz von außen dirigiert wird. Und zum Beispiel der physische Leib der Engelwesenheiten. Die Engelwesenheiten hängen mit dem alten Mond zusammen. Da gab es bereits also Wärme, Luft und Wasser. Mit allen diesen drei Elementen sind sie verbunden. Also das heißt, sie können sich in der Wärme betätigen, in der Luft betätigen, im Wasser betätigen, aber es gibt keinen zusammenhängenden Leib. Also das Physische der Engel ist verteilt. Also Steiner schildert das so schön, also es kann sein, so ein Engel hängt mit einer Wasserfläche zusammen, da irgendwie andere, aber mit einem anderen Stück von der Wasserfläche und dann von mir aus mit einem See ein paar hundert Kilometer entfernt. Und das gehört alles zu ein und derselben Engelwesenheit. Also sie haben keinen zusammenhängenden physischen Leib. Also physischer Leib ist da ein Hilfsbegriff.
Wer hat diese Engel mit den Flügeln erfunden?
Naja, ich meine, es ist ein Bild, das in der Imagination so erscheinen kann.
Also
die ganzen Engelhierarchien werden geflügelt dargestellt, wobei dann eben vierflügelige, sechsflügelige gibt, also je nach Gattung. Das ist natürlich jetzt mehr oder weniger symbolisch, aber wenn es Menschen in der Imagination erleben, erscheint es auch oft dann so. Weil Das hängt damit zusammen, dass...
Füße eher nicht,
richtig. Ja, weil die sind das wirklich irdische. Also das heißt, da hat man die Füße nicht, oder eben das lange Kleid halt irgendwo. Also das heißt, das geht mehr etwas ätherisch Zerfließendes. Aber oben ist es menschenähnlich. Und das hat damit zu tun, dass die menschliche Gestalt, so wie wir sie haben, ja zumindest soweit es von oben herkommt, ja wirklich Ausdruck dessen ist, dass der Mensch ein Mikrokosmos ist, also im Kopf ganz besonders, die kugelige Kopfform ist überhaupt ein Abbild des Makrokosmos. Also das heißt, im Grunde ist diese Gestalt des Menschen Ausdruck des ganzen Kosmos, und das gilt in gewisser Weise für alle geistigen Wesenheiten. Sie sind etwas, was den ganzen Kosmos abbildet. Der Mensch hat zusätzlich noch ganz speziell das irdische Element, was er mitbringt. Und die Aufgabe hat, das, was er als einziges von allen geistigen Wesenheiten hier sich erarbeiten kann, den Kosmos zurückzuschenken. Und ihn zu bereichern um etwas, was er selber im Grunde nicht kann. Also wir müssen uns klar sein, das, was wir hier durch unsere irdischen Taten setzen, wie wir es aber namentlich mit unseren Gliedmaßen ausführen, durch die unser Karma entsteht, das ist etwas, was wir als Geschenk in den Kosmos einbringen. Und was ein absolutes Novum in der Entwicklung ist. Bis jetzt konnte das keine der Wesenheiten. Also das kennen die Engel nicht, das kennen die Erzengel nicht, das kennen die Urengel nicht. Die haben zwar auch ihr Ich entwickelt und so weiter, haben mittlerweile auch diese ganzen Wesensglieder, aber sie können sie nicht inkarnieren wirklich. Und daher können sie keine in dem Sinn wirklich irdischen Taten vollbringen. Sie haben auch ihr Karma, auch ihr Schicksal, aber das spielt sich in den oberen Welten ab. Und nicht unten. Also wir sind die Ersten, die etwas vollbringen und in den Kosmos, in den geistigen Kosmos einbringen können, was sonst niemand einbringen kann. Also das heißt, indem wir auch von mir aus Karma auf uns laden, aber auch daran arbeiten, dieses Karma wieder zu bereinigen, was nichts anderes heißt, dass wir heute, halt, wenn wir irdische Taten begehen, begehen wir nicht gleich alles richtig, aber es ist zumindest richtig, es zu tun. Es ist besser, es zu tun, als es bleiben zu lassen, auch wenn wir es falsch machen. Dann haben wir halt Karma auf uns, dann sind wir vielleicht 10 Inkarnationen beschäftigt, das wieder auszubügeln, aber was dann rauskommt, ist eine reine Frucht für die geistige Welt, die niemand anderer schaffen kann. Und das hängt natürlich auch jetzt mit der menschlichen Freiheit zusammen, das hängt damit zusammen, dass bis jetzt die Schöpfung immer so läuft, dass letztlich der Impuls von oben ausgeht und damit wird das Ganze geschaffen. Und jetzt kommt dazu, dass also das heißt, es ging immer vom Zentrum aus. Und jetzt kommt was dazu, was von allen Menschen zurücksteuert. Von vielen, vielen Zentren aus. Und dadurch ändert sich das ganze Schöpfungsgefüge, der ganze Ablauf der Schöpfung der Weiteren ändert sich. Weil das wird bereits also einen Effekt haben für den neuen Jupiter. Der hängt da ja davon ab bereits, was jeder einzelne Mensch hier auf Erden an Taten geleistet hat. Und es ist letztlich ein nettes Problem, ob er karmische Verfehlungen dabei gemacht hat, weil die muss er bis zum Ende der Erdentwicklung ausgleichen irgendwo. Das ist also nicht das Problem, im Großen gesehen. Ich meine, das ist so der Gedanke beim Faust dahinter, wer ewig streben, sind bemüht und er macht bis zum Schluss ärgste Sachen. Also wenn man denkt an die Geschichte mit Philemon und Baucis. Also er bildet sich halt ein, dass das alles sein Werk sein muss und die Bretter Hütte stört ihm. Also werden sie halt umgebracht. Natürlich wollte er es nicht, aber der Mephisto hat es halt so gemacht. Aber letztlich passiert es. Und im großen Weltenzusammenhang ist es aber völlig egal, welche Opfer das kostet, im Grunde. Also sehr, sehr mit Vorsicht ausgesprochen. Aber jedenfalls die Tugend wäre nicht, also Projekte nicht durchzuführen, weil sie vielleicht auch, wo gehobelt wird, fliegen Späne sozusagen, weil das eben auch passiert. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Blödsinn machen, weil das ist schon klar. Es gibt also schon die Grundfrage, ob das, was wir im Irdischen tun, jetzt nur rein dem Egoismus dient, des Einzelnen, weil das hat nicht die Kraft, dass es dann in den Kosmos aufgenommen wird. Ich meine, das ist dann wieder so was, wo sich die Asuras zum Beispiel besonders hermachen. Und die sagen, puh, das wäre ein Ansatz dafür, eine völlige Separatwelt zu bilden, die aus dem Ganzen herausgerissen wird. Also wichtig ist schon, also der innere Ansatz ist, aus dem Ganzen und für das Ganze schaffen zu wollen. Und nicht nur also aus dem Egoismus heraus. Aber wir haben ja da immer noch sehr, sehr viel Hilfe, weil noch sind wir ja zum Beispiel nicht so weit, dass wir wirklich das Geist selbst etwa ganz für uns schon haben. So, da kommen noch sehr viele Impulse hinein. Und also, so schauen die Engelwesenheiten aus, die haben da die Trennung, wenn man etwa hernimmt, die Erzengelwesenheiten, die haben die Trennung hier. Die haben den Astralleib oben und haben unten einen Ätherleib und einen physischen Leib. Das ist das Typische für die Erzengel. Daher wirken sie im Äußeren wirken sie im Wärmeelement, im Luftelement, weil alte Sonne gab es bereits Luft, aber nicht im Wasserelement, mit dem haben sie nichts zu tun. Und sie wirken natürlich sehr stark überall im Ätherischen drinnen. Hängen daher auch sehr viel mit der Äthergeografie zusammen. Daher sind die Erzengel, sind aber auch Volksgeister und wirken sehr stark über die Äthergeografie auch. Das sind ganz starke Zusammenhänge.
Über das Tierreich auch.
Über das Tierreich auch, ja.
Weil die auch verschieden sind, wo ich.
Ja, richtig, ja. Absolut. Absolut, das hängt alles zusammen. Ätherklima und diese Geschichten. Also über das wirken sie sehr, sehr stark. Und eben die Uhren, die haben wir eh schon gesagt, also die haben nur das unten und die haben das alles in der Seelenwelt oben. Das heißt aber, weil sie dann hätten erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebentes, hätten sie schon eine gewisse Abtrennung von dem erreicht. Bei den Engeln zum Beispiel, die Engel hängen noch ganz da oben drinnen. Weil die haben die Trennung da. Und bei den Erzengeln schaut es so aus. Daher haben die Erzengel zum Beispiel eine ganz besondere Beziehung zum Sohnesprinzip, zum Christusprinzip. Die Engel haben eine stärkere Beziehung zum Vaterprinzip. Und die Urengel zum Heiligen Geist. Daher zum Beispiel Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes hat was damit zu tun, dass der Heilige Geist in die einzelnen Persönlichkeiten einzieht. Nicht eine Gruppengeschichte ist jetzt, sondern in die einzelnen Menschen, das heißt die feurigen Zungen, die sie verteilen. Und das Bild feurig ist schon wieder gut, weil die Geister der Persönlichkeit gerade mit dem Wärmeelement zu tun haben, also diese Urengel. Also das ist eigentlich eine sehr komplizierte Geschichte, das Ganze mit den Wesensgliedern. Muss man sich nicht jetzt alles im Detail merken. Wichtig ist vielleicht eben, dass wir es schaffen, zusammenhängende Wesensglieder bis zum physischen, also zumindest vom Ich bis zum physischen Leib hier wirklich unten im physischen anwesend zu haben. Und das ist einzigartig. Das war noch niemals da. Bei den anderen ist es immer nur eine äußere Beziehung dazu.
Und vor allem sind die anderen auch schwächer dadurch.
Ja.
Das starke Element, das ist ja der größte Widerstand.
Das ist der größte Widerstand, ja. Absolut.
Und auch das größte Ich-Bewusstsein. Letztlich das
so intensivste. Das intensivste Ich-Bewusstsein und da entsteht wirklich die Freiheit. Weil wir können uns jetzt im Prinzip da schon abtrennen. Da fängt es an schon. Und wir können sagen, das von oben lasse ich nicht rein. Die anderen können das nicht sagen. Die müssen eigentlich sozusagen die Impulse von oben zwangsläufig aufnehmen.
Ich meine, die Kulturentwicklung, die ist ja so eigentlich markant, dass die ganzen früheren Religionen und so weiter,
ja.
Und Geheimschulen, die waren ja immer ganz nach oben orientiert.
Ja.
Das heißt, alles ging in dieser Art, in dem von oben was auf. Und erst in letzter Zeit, also in ganz letzter Zeit, ist ja eigentlich erst das umgekehrt, dass der Mensch die Stärke ganz woanders sieht. Mhm. Dass er nicht mehr von oben inspiriert wird oder abhängig ist, sondern dass er selber was schafft.
Ja.
Um nach oben raus.
Genau.
Das war früher, dass der Mensch zu schwach noch dazu.
Ist ganz klar.
Und mit dem Ich ging es
nicht. Ist ganz klar. Ich meine, das ist im Grunde für mehr Menschen fängt das ja gerade überhaupt erst an als Möglichkeit. Aber das ist die Aufgabe, dass wir etwas hinauftragen jetzt. Also dass nicht mehr nur der Impuls von oben herunter fließt, sondern dass wir hinauftragen. Wirklich mit dem, was wir hier schaffen und jetzt aber eben durch die Verbindung auch mit dem Christusimpuls. Das ist sehr wichtig, weil der eigentlich es ermöglicht, dass das Ganze wirklich dem Kosmos eingegliedert wird. Weil wir können das geben, aber es muss auch genommen werden sozusagen. Und das geht im Grunde nur, wenn wir uns mit dem Christusimpuls verbinden, der aber uns jetzt nicht in unseren Taten bestimmt. Der greift in unsere Freiheit nicht ein. Im Grunde ist er der, der das entgegennimmt. Also so könnte man es eigentlich sagen.
Also schon sehr viel.
Das will ich meinen, ja. Das will ich meinen, dass das viel ist. Und er hilft uns im Grunde dabei, unseren Willen zu verwirklichen und ihm eine kosmische Dimension zu verleihen. Da ist die Hilfe, weil so stark sind wir natürlich noch nicht, dass wir einen ganzen Kosmos selber schaffen könnten. Wir können Impulse einbringen, aber die sind ja nicht auf der Ebene, dass sie also wirklich bis ins Physische hinein wirksam werden könnten. Da brauchen wir die höheren Hierarchien dazu. Und der Christus ist sozusagen der, wenn man es jetzt so ganz banal ausdrücken will, der die höheren Hierarchien dazu motiviert, da mitzutun. Also der sagt, ich nehme es vom Menschen und trage es hinauf zu den anderen Hierarchien, die es dann ausführen können. Mit Dingen. Aber es ist sozusagen unser Beitrag, der ausgeführt wird. Wenn einmal wir so weit sind, dass wir das alles auch zu unserem gemacht haben, dann sind wir im nächsten Schritt so weit, dass wir wirklich selber Welten schaffend wirken können. Bis zu einer gewissen Weise. Aber das wird eben erst sein am Ende dieser planetarischen Entwicklungskette. Dann sind wir so weit, dass wir diese Wesensglieder fertig haben. Weil was heißt das? Wenn wir das Geist selbst haben, heißt das, wir können uns einen eigenen Astralleib völlig aus dem Nichts schaffen. Wir können deswegen aber noch nicht eine Seelenwelt schaffen. Mit einem ganzen Seelenkosmos. Wir können nur unseren Mikrokosmos, wenn man so will, schaffen. Aber den ganz selbst, aus nichts heraus. Das brauchen wir gar nichts dazu. Und detto, wenn wir den Lebensgeist einmal entwickelt haben werden, auf der neuen Venus, wie es Steiner nennt, dann werden wir einen Ätherleib, also Lebenskräfte, völlig aus dem Nichts heraus schaffen können, ohne angewiesen zu sein auf das, was von irgendwoher aus dem Kosmos kommt. Das heißt, das machen wir dann schlimm, aus dem Nichts. Und Geistesmensch heißt, wir können bis ins Physische hinein uns einen Leib erschaffen. Wird sicher nicht so sein wie jetzt, aber wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass ja auch physisch nicht gleichbedeutend ist mit stofflich, dass das noch zwei verschiedene Sachen sind. Weil eigentlich, wenn nicht die luziferische Versuchung, Sündenfall, Thema gewesen wäre, wären wir zwar physisch, aber nicht stofflich. Das heißt, man wird mit unseren Augen, die wir heute haben, gar nichts sehen von uns. Und trotzdem wären wir physisch da. Das ist schon wieder sehr schwer zu verstehen. Aber da gebraucht der Steiner oft das Bild, das ist halt wie so ein Einkaufsnetzel, Das Netz wäre der physische Leib eigentlich und dadurch, dass er angefüllt ist mit den Stoffen, dadurch wird das Ganze greifbar jetzt. Also man müsste sich sozusagen den physischen Leib vorstellen wie so ein unendlich dünnes Netzerl, das man gar nicht sieht, und das nur sichtbar wird dadurch, dass es bei allen angefüllt ist mit den irdischen Stoffen, die eben detto durch die arimanischen, luziferischen Kräfte so verdichtet sind und so in die Stofflichkeit hineingebracht werden, in die Finsternis hineingebracht werden. Apropos Finsternis, das war auch ein Thema bei der ganzen Geschichte. Wir haben gesagt, also da gibt es noch kein Licht, alter Saturn, gibt es nur Wärme, das heißt absolute Finsternis. Und da gebrauche ich wirklich den Wort absolute Finsternis, weil es gibt eben noch kein Licht. Das ist Abwesenheit von Licht, völlige Abwesenheit von Licht. Es ist noch keine Scheidung in Licht und Finsternis passiert. Also es ist nicht diese Finsternis, von der man sagen könnte, jetzt im philosophisch-logischen Sinn, wenn ich sage Finsternis, muss auch das Gegenteil davon geben, weil das ist eine begriffliche Abgrenzung. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, aber die wäre da nicht tragend, weil es gibt im Grunde nicht die Finsternis und nicht das Licht, es gibt beides nicht. Also alles, was mit Lichtbegriffen zu tun hat, ist nicht angebracht hier. Also weder der Begriff Finsternis noch Licht in Wahrheit. Aber wie soll ich es nennen? Ja, nennen wir es Abwesenheit von Licht und Finsternis. Vielleicht wird das das Treffendste irgendwo.
Ja, der reine Weltraum ist ja auch ein Licht. Ich meine, es leuchtet Licht.
Ja. Nur da sind wir schon in der Phase, wie da ist das Licht zwar drinnen, aber noch nicht sichtbar. Weil da beginnt jetzt ein Unterschied. Der Unterschied ist, dass, also wenn wir zur alten Sonne übergehen, da ist jetzt die zweite Hierarchie vor allem beteiligt. Also namentlich haben wir jetzt die Geister der Weisheit, wie sie heißen, die fangen an, das zu durchleuchten. Die sind die, die das Licht hervorbringen. Wärme hätten sie nicht hervorbringen können, aber sie schaffen es, die Wärme zu verfeinern, sozusagen zum Licht. Könnte man sagen, das machen die Geister der Weisheit. Also Wärme, der Wärmezustand ist was Gröberes, der Lichtzustand ist was Feineres. Also das sind, weiß ich nicht, die Kunsthandwerker sozusagen, die was ganz Feines daraus machen, während das noch was Grobes ist. Und nur erste Phase ist das Licht da und was sieht man? Nichts. Also wenn es Augen gegeben hätte. Weil das Licht als solches, wie ich da richtig gesagt, sieht man nicht. Der Weltraum ist der Strahl von Licht und wir sehen es eigentlich nicht. Sondern wir haben einen schwarzen Hintergrund. Wir sehen zwar die Punkte und die Leuchtenden, aber das Licht, das von innen ausgeht, ganz offenbar, das sehen wir nicht. Jetzt, wenn es aber nur das Licht gibt und nur die Wärme, weil die Wärme kommt vom alten Saturn herüber oder wieder heraus nach dem Durchgang, dann ist zunächst eine Phase, wo zwar das Licht da ist, aber es leuchtet nicht, das ist nicht sichtbar, weil nichts da ist, an dem es Widerstand findet. Das Licht wird in dem Moment sichtbar, wenn der Schattenwurf beginnt. Und der Schattenwurf ist da ganz konkreter, nämlich das Luftelement. Weil indem sie einerseits die Wärme verfeinern zum Licht, passiert andererseits eine Verdichtung der Wärme zum Luftelement. Und zwar ist das im Grunde der Gegenzug. Also es ist tatsächlich so, dass zuerst das Licht da ist und dann, wie soll ich sagen, durch die Wirkung des Lichtes verdichtet sich andererseits die Wärme zum Luftelement, als Schattenwurf dazu. Und in dem Moment, wo der Schattenwurf da ist, habe ich Licht und Finsternis. Dann kann Licht an der Finsternis erscheinen. In dem Moment kann man bereits sagen, es leuchtet. Das heißt, die Wirkung des Lichtes wird sichtbar. Aber es ist immer noch nicht zu vergleichen mit unseren Lichtwirkungen, weil es gibt zum Beispiel nicht die Farben. Weil Licht und Finsternis im Grunde völlig getrennt sind. Sie vermischen sich nicht. Sie stoßen zwar zusammen, aber sie durchdringen einander nicht. Also sie sind schwarz-weiß sozusagen, also zwei ganz getrennte Welten, die zwar eine gemeinsame Grenze haben, aber sie trauen sich noch nicht einander zu begegnen so richtig. Also es bleibt an der Linie. Das passiert erst am alten Mond. Als Wirkung der dritten Hierarchie, also der Engel, Erzengel, Urengel, die mischen jetzt mit, indem sie Finsternis in Licht tragen, Licht in Finsternis tragen. Also die Engel, wenn sie ins Licht kommen, kriegen sie eine unheimliche Begierde nach dem Dunklen, nehmen aber Licht mit in das Dunkle. Und umgekehrt, wenn sie im Dunkeln sind, kriegen sie wieder einen starken Antrieb, ins Licht zu gehen und nehmen das mit. Und dabei entstehen eine ganze Menge Elementarwesen, die auch noch mithelfen dabei, die das tun. Und die stricken jetzt da so richtig, kann man sagen, eine Verbindung von Licht und Finsternis. Sie weben den Licht, die Finsternis ein, dann entstehen die rot-gelben Farbtöne. Und umgekehrt, wenn sie das Licht in die Finsternis hinein verweben, dann hellen sie die Finsternis halt zu den Violett-Blautönen auf. Und wo das Gleichgewicht hält, ist das Grün und diese Dinge entstehen. Und damit was entsteht? Damit entsteht jetzt plötzlich, es ist eigentlich die Begierde. Der Engel, wenn sie im Licht sind, nach der Finsternis, oder umgekehrt, wenn sie in der Finsternis sind, die Begierde nach dem Licht. Es sind also Seelenkräfte, die sich da tun. Und es gibt aber jetzt noch keine reich gestaltete Seelenwelt. Die gibt es noch gar nicht. Was es seelisch gibt, ist schwarz-weiß. Also weiß wäre sozusagen Licht der Weisheit, also Geister der Weisheit, was die ausstreben, und Finsternis ist das Gegenteil davon. Und so ist die Seelenwelt gestaltet zu dem Zeitpunkt. Also die ist sehr armselig noch. Da wäre sie noch armseliger. Also man darf nicht denken, Seelenwelt, so wie sie heute ist, wäre schon da gewesen. Gibt es nicht. Ganz minimalistisch im Grunde. Jetzt wird es auf einmal reich. Jetzt wird es reich. Verbunden mit den Farben ist zugleich ein Tönen. Dieses, nicht umsonst ist das siebengliedrig, also spricht man von den sieben Regenbogenfarben. Obwohl ja eigentlich das Spektrum kontinuierlich ineinander übergeht, trotzdem können wir die sieben ganz gut unterscheiden. Das hängt wieder damit zusammen, dass das ein Entwicklungsprozess ist, wo wieder die sieben Stufen drinnen ist, so wie bei den Wesensgliedern. Also das ist auch was gewachsen ist aus so einem Entwicklungsprozess. Und das ist im Grunde die Spitze des Eisberges. Das Ganze ist in der Seelenwelt auch ein Erklingen zugleich. Weil es entsteht der Klangäther auch. Und der Klangäther wird in der Seelenwelt aber hörbar, wenn man so will. Also das heißt, das Sphärenmusik oder sowas gibt es dort bereits. Sie wird dann noch komplizierter, wenn es zur Erdentwicklung geht, aber es ist so etwas. Also da entsteht eigentlich alles das bereits, was wir an Sinnesqualitäten kennen. Was also der Seelenwelt, so wie soll ich sagen, die Buntheit im weitesten Sinne gibt. Durchaus auch Geruchsqualitäten, Geschmacksqualitäten, das alles. Weil gewisse dumpfe Geschmacksqualitäten oder so gab es bereits am alten Saturn im Übrigen. Aber das ist alles noch ganz dumpf. Also das entwickelt sich alles weiter. Und jetzt bei der Erdentwicklung kommen wir mit dem allen schon rein. Es werden veranlagt jetzt die heutigen chemischen Elemente, wenn man will, also die heutige stoffliche Welt, die gab es auf dem alten Mond noch nicht. Aber es gab in der Seelenwelt so eine Erscheinung, dass Bereiche entstehen, wo nicht diese ganze volle Farbenpracht sich entfaltet, der ganze Regenbogen, sondern wo das eigentlich sehr stark fragmentiert wird. Da sind eben jetzt Wesenheiten drinnen, die sehr viel Finsternis hineintragen wollen. spielt sich aber alles nur in der Seelenwelt ab. Also da die alemannischen Wesenheiten kommen ja schon von der Sonne herüber. Die wirken zum Beispiel da mit. Und es entsteht so ein Gebilde, das wo es aufleuchten kann, da holt sich der Luzifer was heraus, wo die Dunkelheit kommt, ist der Alemann schon sehr stark drinnen. Und das ist so eine Zersplitterung. Also ich habe einen weiten Bereich der Seelenwelt, der so bunt ist, und ich habe periphere Bereiche, die nur mehr einzelne Elemente davon haben. Das ist das, was später die Stoffeswelt wird. Das ist jetzt rein in der Seelenwelt. Bereiche, die nicht die ganze Farbenpracht entfalten können, sondern nur einzelne Futzern davon. Das ist das, was wir heute in der Spektralanalyse, wenn wir schauen, Licht der Sterne und so, da sind defekt, diese Linien sind drinnen, dann weiß ich, welches chemische Element drinnen ist. Wenn ich alle chemischen Elemente, die Linien übereinander legen würde, würde ich immer noch nicht an das Volle herankommen. Das ist immer noch ein Ding. Also das heißt, das ist ein ganz enger, zerstörter Bereich der Seelenwelt im Grunde, durch den Einfluss der Widersachermächte. Und das ist das, was heute Stoffeswelt geworden ist. Und da ist nur die Spuren, aber das ist alles dort veranlagt worden. Also das ist im Grunde so das zerstörte Splitter der Seelenwelt. Aus der hat sich unsere heutige Stoffeswelt gebildet. Wir haben uns das auch hier aufgezeichnet. Da wirken mit, heute genauso noch, wenn ein Regenbogen zum Beispiel entsteht, wirken Elementarwesen mit. Die kommen da an der rot-orange-gelben Seite heraus. Steiner schildert dann so deutlich, wie sie da ganz ängstlich und furchtsam herauskommen. Offensichtlich wissen sie nicht, was sie da erwartet. Da kommen sie heraus, bringen eigentlich die geistige Kraft aber mit. Dann merken sie, das geht ja recht gut. Und dann geht es ziemlich couragiert hinein wieder, also mutvoll hinein. Also sie haben Angst und Mut. Mit Angst heraus, mit Mut herein. Und es entsteht aber so eine Art Bewegung, es entsteht ein Regenbogen, sagt der Steiner, eigentlich ist das kein Bogen, sondern das ist eine Walze, eine gebogene Walze, wenn wir das geistig anschauen, wenn ich die Elementarwesen verfolge, also die beteiligt sind. Und am alten Mond ist es so, dass durch diese Bewegung der Elementarwesen des Herauskommens, Hereinkommens, wird das Wasserelement gebildet. Also die nehmen mit, es gibt ja bereits Luft, gibt es Wärme, gibt es das, nehmen es alles mit, bringen es in die Bewegung hinein, färben es sozusagen und daraus entsteht das Wasserelement. Heute haben wir es halt so, dass am Wasser, das heißt an den Regentropfen, der Regenbogen erscheint. Da ist es eigentlich umgekehrt, aus dem Regenbogen heraus entsteht das Wasser. Natürlich nicht so chemisch gesehen wie unser heutiges, aber die Vorstufe dazu halt. Und während der Erdentwicklung wiederholt sich das aber alles. Wir haben ja erstens einmal die drei großen Vorstufen während unserer Erdentwicklung, wo sich der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond wiederholt. Das sind einmal drei große Phasen. Dazwischen sogar immer noch so ein kleines Fahrleier, wo das also verschwindet ins Geistige, wobei äußerlich gesehen man sich nicht vorstellen darf, dass der Zeitraum dazwischen vergeht, sondern so wie es auch beim großen Gala ist, hat der Zeitbegriff eigentlich da keinen Sinn. Also äußerlich gesehen zieht sich das zurück und es leuchtet aber in anderer Form wieder auf. Also das geht für uns eigentlich kontinuierlich weiter. Und so, das sind jetzt also die drei Phasen der Wiederholung. Dann geht es erst in die richtige Erdentwicklung hinein, in der wir jetzt noch drinnen stehen. Und während dieser Erdentwicklung ist im Grunde jetzt noch einmal eine Wiederholung. weil jetzt gibt es die sogenannte polarische Zeit, dann gibt es die hyperboreische Zeit und dann gibt es die lemurische Zeit, in der der Sündenfall passiert. Während der hyperboreischen Zeit zum Beispiel passiert ist, dass sich Erde und Sonne voneinander trennen. Das ist in etwa der Zeitpunkt, wo die Genesis einsetzt. Davor, die polarische Zeit, ist aber bei uns noch einmal eine kurze Wiederholung des Saturnzustandes. Aber jetzt wirklich im ganz irdischen Sinne. Also, während die große Wiederholung ist wirklich eine abgekürzte Sache des alten Saturn, also das sind wirklich sehr ähnliche Bedingungen. Jetzt in der polarischen Zeit ist das Ganze wirklich schon sehr verirdisch. Weil da gibt es eben dann trotzdem schon Luftelement, Wasserelement und diese Dinge spielen schon eine Rolle, das kommt schon heraus. Und, also das ist so eine der Geheimnisse dieser ganzen Entwicklung, dass es immer diese Wiederholungen gibt, aber immer auf einer neuen Ebene. Das ist das, was halt bei den Orientalen so stark drinnen ist, dass die diesen zyklischen Zeitbegriff haben mit der Wiederholung. Und der ist etwas sehr Richtiges, weil es im Prinzip die Entwicklung immer in Wiederholungen passiert. Nur mit jeder Schleife, die durchgezogen wird, kommt trotzdem was dazu. Das ist zwar den Orientalen nicht ganz so bewusst gewesen immer, dass es eben nicht nur einfach eine Wiederholung ist, sondern dass was Neues dazu kommt. Und für uns ist es aber jetzt besonders deutlich, weil wir jetzt so stark dabei beteiligt sind, was Neues einzubringen. Jetzt fällt uns das so stark auf, dass man glaubt, es ist nur mehr immer neu. Also in Wirklichkeit läuft die Entwicklung so ab. Also wir denken, das ist ein Zeitpfeil. In Wahrheit ist es Schleifen, die sich aber trotzdem weiterentwickeln. Aber das ginge nicht ohne diese beständigen Wiederholungen. Das sind also ganz wichtig, bis ins Kleinste hinein, immer wieder. Weil, wo wir das letzte Mal auch besprochen, wenn wir den kleinsten schöpferischen Akt begehen, wiederholen wir auch das Ganze wieder im Grunde, ganz klein in uns. In allen Prozessen, in den Wärmeprozessen, in den Luftprozessen, in den Wasserprozessen passiert das in uns. Also da ist ein unendliches Potenzial darin, einmal wirklich das näher zu erforschen, was tut sich da alles, zum Beispiel in unserem Organismus. Was spielt sich ab im Flüssigkeitsorganismus, was spielt sich ab im Luftorganismus, also was die Atmung betrifft, was spielt sich im Wärmeprozess ab. Und das hat zweifellos also eine große Bedeutung dann für die Medizin und dergleichen. Also das, was Steiner ja gegeben hat an Anregungen für die Medizin, und das so schöpft ja letztlich aus dem. Und das verstehe ich nur, wenn ich den ganzen Bogen immer wieder drinnen sehe. Also da, und das ist halt das Begrenzte der heutigen äußeren Naturwissenschaft, dass sie sich ganz nur auf das Irdische konzentriert und versucht es zu fassen und den Hintergrund nicht mitnimmt irgendwo. Und der ist aber ganz wesentlich. Also er ist vor allem wesentlich, was um den Menschen geht, was um die Natur auch geht, wo Wachstumsvorgänge, Lebensvorgänge sind, weil das feste Erdelement, auf das man heute im Grund gedanklich alles zurückführt, das ist wirklich erst auf der Erde entstanden. Das ist entstanden dadurch, dass wir als Menschen, als vierte Hierarchie bereits gewirkt haben. Und wir waren zu der Zeit, von der wir jetzt gerade gelesen haben, also sechster Schöpfungstag, wo der Mensch jetzt nach dem Bilde der Gottheit geschaffen ist, nach dem Bilde der Elohim, welche Wesensglieder haben die? Ich, Geist, Selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, Heiliger Geist, Sohn, Vater. Das haben sie. Und der Urmensch, der geschaffen wird, der Adam Kadmon, hat auch genau das. Hat genau das, und in dem Moment, wo das geschildert wird, hat er unten vom Physischen auch nur das Wärmeelement. Das heißt, er steht in dem Moment eigentlich ganz genau auf derselben Stufe wie die Geister der Persönlichkeit damals auf dem alten Saturn. Nur geht es jetzt dann weiter bei uns. Es bleibt nicht dort stehen. Aber der erste Moment ist, Adam Kartmann hat das Ich da sozusagen als Unterstes erreicht, hinauf bis zum Vaterprinzip, und hat unten die Berührung mit dem physischen Wärmeelement. Und das alles noch nicht. Und erst mit der zweiten Schöpfung, Garten Eden, kommt der Ätherleib unten dazu, kommt das Luftelement dazu und Jahwe blies ihm den lebendigen Odem ein, so heißt es so schön. Und der Garten Eden, die wuchernde Ätherwelt, das hat mit dem was zu tun. Und wenn dann die luziferische Versuchung kommt, kommt es dazu. Also der Astralleib. Dann werden die Begierden geweckt, die sinnlichen Begierden. Ist natürlich alles schon veranlagt früher, weil Ätherleib ist veranlagt worden auf der Sonne schon, der Astralleib auf dem alten Mond. Aber jetzt wird Besitz davon ergriffen. Und zwar in eigenständiger Weise eben. Der Luzifer kommt wird und sagt den Menschen, richte nach dem vor allem. Nicht nach dem, was da oben ist, richte nach dem. Und das heißt, das Ich wendet jetzt den Blick immer mehr von oben ab, Richtung da nach unten. Und wird daher immer mehr da hinuntergezogen. Und Vertreibung aus dem Paradies heißt dann eben nichts anderes, als dass da die Schnittlinie gemacht wird. Im Grunde. Dann gehen wir mit dem Allen ins Physische runter. Ja, und aber noch bevor dieser Sündenfall vollzogen wird, beginnt der Mensch trotzdem schon zu arbeiten an dem als vierte Hierarchie, durchaus noch in dem Zustand, wo er ganz nach dem Bilde der Elohim ist. Ist ja, wie gesagt, interessant, dann im fünften Kapitel ist das, wie dann geschildert wird, dass Seth eben nicht mehr nach dem Bild Jahwes geschaffen ist, sondern nach dem Bild Adams geschaffen ist. Und zwar des Adams, wie er dann zu dem Zeitpunkt ist, muss man es nachsatz sagen. Das heißt nicht nach dem Bild des Adam Kadmon, sondern nach dem, der da schon runtergestiegen ist. Und ab da geht auch eine Entwicklung. Aber noch bevor das passiert ist, haben wir bereits daran gearbeitet, vorzubereiten, vor allem einmal Formen da hineinzubringen. Weil wir sind gestaltet nach dem Bilde der Elohim. Die Elohim heißen auch Geister der Form. Das sind die Formen. Und das ist die Fähigkeit, die wir übernehmen von ihnen, wir formen. Wir haben bis jetzt Farbfluten, wenn man so will, in der Seelenwelt, oder Klangfluten. Also das heißt, wenn man sich die Sphärenmusik vorstellen will, damals noch ist das eher so wie das Indische, mit weiß ich nicht, 32, 64 so Töne oder sonst was, also ganz schwebend. Und da auch in 100.000 Farben hier außen alles ineinander übergehend. Wir fangen jetzt an, das zu gliedern, stärker, zu formen, zu durchformen. Dadurch entsteht, und zwar sind es bewegliche Formen, natürlich, also es sind lebendige Formen zunächst, aber ganz bewegliche Formen. Dadurch entsteht aus dem Klangäther der Lebensäther. Jetzt entsteht erst der Lebensäther. Durch die Tätigkeit der vierten Hierarchie entsteht der Lebensäther. Jetzt gibt es erstmals Leben. Vorher gibt es das in dem Sinn nicht, weil es den Lebensäther nicht gibt. Weil Leben nämlich in dem Sinn, was wir heute darunter verstehen, als eine Kraft, die fähig ist, das Physische in einer eben sich metamorphosierenden, lebendigen Bewegung zu halten, zumindest über eine gewisse Zeit lang. Wenn der luziferische Einfluss nicht gewesen wäre, wäre das unaufhörlich im Grunde gewesen. Ständige Metamorphose. Aber bis ins Physische hinein. Das gab es bis jetzt noch nicht. Gab auch keine Notwendigkeit dazu, weil Festes gab es nicht auf dem alten Mond zum Beispiel. Und daher kann man das, was auf dem alten Mond ist, in diesem Sinne nicht mit unserem Leben auf Erden vergleichen. Also jetzt kommt es und das hängt wirklich mit dem Menschen zusammen. Also der Mensch bringt diesen Lebensäther. Genauso wie im Grund, also dass es Wärmeäther gibt auf dem alten Saturn mit den Geistern der Persönlichkeit zusammenhängt, die damals die Menschheitsstufe durchgemacht haben, dass es den Lichtäther gibt, hängt zusammen mit den Erzengeln, mit den heutigen Erzengeln, die damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, dass es den Klangäther gibt, hängt mit den Engelwesenheiten zusammen, die schaffen dadurch etwas, was natürlich von den höheren Hierarchien irgendwo vorbereitet ist, aber sie schaffen es jetzt auf unterster Ebene, weil die ätherische Ebene ist trotzdem eine ziemlich untere Ebene. Und wir haben jetzt den Lebensäther geschaffen. Und als Folge, das Spiegelbild dazu ist es immer, wenn es einerseits diese Verfeinerung gibt, das ist nämlich eine Verfeinerung in Wahrheit. Lebensäther gegenüber dem Klangäther. Das ist was Feineres. Weil wenn da die Formen noch sehr chaotisch ineinander fließen, das ist noch was Grobes eigentlich. Also, wenn ich so schön da zeichne, ist das eigentlich noch viel zu schön gezeichnet. Eigentlich müsste man sagen, ich nehme die ganzen Formen, da wird es so irgendwie zusammen. Dann entsteht mehr so was Bräunliches. Das zwar schon alle potenziell irgendwie enthält, aber höchstens zufällig, wenn ich nicht genau gewischt habe, blitzt irgendwo eins vor, aber so die richtig schöne Ordnung entsteht erst jetzt in der Erdentwicklung. Und also als Folge dieser Verfeinerung nach oben tritt nach unten aber die Verfestigung zum Erdelement ein. Jetzt entsteht das Feste, das Kristalline. Und das Kristalline, wo nimmt es seine Formkraft her? Die hängt ganz stark mit unserem Ich jetzt zusammen. Ich und kristallines Element, die gehören zusammen. Und wir schöpfen im unmittelbar jetzt aus der Sphäre des Kristallhimmels bzw. jenseits von dort. Weil von dort kommt unser Ich her, kriegt jetzt direkt von dort seine Kräfte und nicht über den Umweg. Also in dem Moment, wo da die Linie gezogen wird, die wird eigentlich also im Zuge des Sündenfalls gezogen, dann machen wir dicht, aber mit dem großen Privileg, dass man direkt von unserem Ich bis darauf greifen. Direkt. Nicht durch die ganze Befehlskette. Und direkt einen Zugang finden. Also insbesondere zum Sohnesprinzip dann. Und daher, also alles, was kristallin ist, was Kristall ist, ist ganz stark verbunden mit dem Ich-Impuls. Also im Grunde in jedem Kristall stehen wir irgendwo dem Ich-Impuls gegenüber. Und kristalline Ordnung, in einer gewissen Weise müssen wir die in alles hineintragen. Das ist unser Punkt. Nur die Kunst ist es eben so zu machen, dass es nicht starr kristallin bleibt, sondern dass es eigentlich zusammenhängt mit dem Lebensätherelement, dass es eben Metamorphose von Formen wird, von kristallinen Formen auch. Und das tragen wir in der Form hinein bis letztlich zum Geist des Menschen hinauf. Also wenn wir durch unser Ich das Physische verwandeln, dann gestalten wir, wenn man jetzt das bildhaft sagen will, den Geist des Menschen zu einem lebendig beweglichen Kristall in Wahrheit. Das heißt, der Kristall, der in ununterbrochener Bewegung ist, aber der ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat, die ganz individuell für den einzelnen Menschen sind. Aber vorstellen könnte man sich als ein Kristall, der ununterbrochen nach einer ganz individuellen Gesetzmäßigkeit seine Gestalt wandelt, verändert. Das wäre das Bild dafür. Das Ganze natürlich jetzt nicht mehr physisch stofflich zu denken, aber sehr wohl geistig zu erfassen. Ich meine, wenn ein Mathematiker sich mit solchen Dingen beschäftigen oder Geometer damit beschäftigen, im Grunde sind sie diesen Dingen auf der Spur. Halt ganz primitiv noch. In Wahrheit, auch wenn es noch so kompliziert ist. Aber Gedanken zu denken, also wie ich räumliche Formen veränderlich gestalten kann, beweglich gestalten kann, und die Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, das hängt eigentlich zusammen mit dem, dass das Ich das Physische verwandelt zum Geist des Menschen. Das hängt durchaus damit zusammen. Also Mathematik ist nicht zu unterschätzen. Es ist halt ein Splitter erst von dem allen. Aber es sind niemals also bloß nur so verwaschene Flecken sozusagen. Der Luzifer wird uns gern wieder dorthin ziehen, dass man da ja lieber bunt und verwischt. Das ist mehr der Luzifer. Und der Ahriman, der sagt, ja, die Form brauchen wir gar nicht, machen wir nur starre Linien. Und die reichen uns an, die stellen wir ein paar zusammen und konstruieren. Und was wir eigentlich tun, ist, in bunten, beweglichen Linien zu konstruieren. Also man müsste eigentlich eine bunte Geometrie machen. Das heißt, nicht nur die Gestalt verändert sich, sondern wenn sich die Gestalt verändert, verändert sich die Farbe auch dabei. Das wäre das Bild für den Geist des Menschen irgendwo. Und so, dass er einfach immer mehr zum je reicher wird, desto stärker ist eben die Ausdruckskraft, die Schöpferkraft unseres Ich. Also das heißt, wenn die Gesetzmäßigkeit noch ganz simpel ist, ist das Ich halt nur schwach. Und wenn sie sehr reich ist, wenn das immer komplexer und stärker sich umgestaltet, je reicher das wird, umso mehr hat das Ich bereits seine Schöpferkraft entfaltet. Also das wär die eigentliche Imagination für den Geist des Menschen. Ein geometrisches Gebilde, das sich ununterbrochen verwandelt und dabei die Farben wechselt. Ganz spezifisch. Jetzt kann das sein, dass er uns vielleicht mehr hauptsächlich in den Prager Untönen sich nur bewegt. Und nur ganz wenig in den Untönen. Also es hat dann jeder seine einzelne Nuance irgendwo drinnen. Und natürlich auch irgendwo trotzdem auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil wir gemeinsam, es gibt ja jetzt durch den Sündenfall die Geschlechtertrennung, die sich bis ins Physische auswirkt irgendwo, nämlich auch bis in das unsichtbare Physische, das dahinter steckt und das ausgeglichen werden muss. Also das heißt, wir müssen diese Einseitigkeiten ausgleichen. Und daher eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau bedeutet auch, dass man immer gemeinsam, zwar schon jeder für sich, aber gemeinsam arbeitet daran, auch den Geist des Menschen auszubilden und diese Trennung zu überwinden, in die Geschlechtertrennung, die sich bis da unten durchzieht, die darf aber da oben keine Rolle mehr spielen. Also wir brauchen ununterbrochen diese Anregung. Und und das heißt, also im Idealfall zumindest da in einer Partnerschaft oder so, gibt es immer wieder den Moment, wo sie diese Dinge durchdringen, der beiden Partner, und voneinander annehmen etwas. Das ist eigentlich damit gemeint, dass sie ein Fleisch werden. Das ist gar nicht die untere Ebene gemeint, sondern die obere. Die ist die wichtige. Da wird dann wirklich der luziferische Einfluss, die Erbsünde überwunden. Aber natürlich unter der Bedingung, dass es eben nicht unter dem Aspekt des Ego passiert, wo der Luzifer drinnen sitzt, sondern aus dem Ich-Prinzip, das mit dem Christus in Verbindung ist. Also wo es dann zugleich heißt, wenn zwei in meinem Namen, zwei oder drei, in dem Fall zwei in meinem Namen versammelt sind, dann wird das Realität irgendwo. Fertig ist das Ganze, wenn unsere siebengliedrige planetarische Kette fertig ist. Also wir sind sehr am Anfang davon. Ist aber auch kein Wunder, weil wir haben ja erst während unserer Erdentwicklung unser Ich als eigenes bekommen. Vorher war es eben Ich-Kraft von höheren Wesenheiten, von denen hat sich es eben jetzt abgespalten. Und wenn man jetzt die Erdentwicklung verfolgt, dann kann man wirklich zuschauen, wie das langsam jetzt sich natürlich heruntersenkt, das Ich. Also vor allem als Folge des Sündenfalls. Also das ist jetzt verfolgbar, eben ab Mitte der lemurischen Zeit in etwa kann man deutlich verfolgen, wie jetzt das Ich sich heruntersenkt und seine Spuren hinterlässt. Und das ist jetzt ein großes Thema, damit werden wir halt wahrscheinlich nicht durchkommen, also wenn man im Umriss, aber das fällt in eine Zeit, wo Lebensätherkräfte bereits da sind, weil sie ja noch geschaffen sind durch den Menschen, der noch in gewisser Weise Adam Kadmon war, also wo das Ich auf jeden Fall da oben in der Seelenwelt war, noch nicht wirklich unten inkarniert war, und wo es noch nicht das feste Erdelement zunächst gibt, sondern wo es also bis zum Flüssigen verdichtet ist, wo noch der Mond in der Erde drinnen ist, wo durch die Mondenkräfte und namentlich eben die Widersacher, die damit verbunden sind, also Ahriman ist ganz stark verbunden bereits mit dem Erdinneren namentlich, Luzifer mehr mit den äußeren Schichten der Erde, wobei äußere Schichten heißt, dass das also die Atmosphäre mit umfasst natürlich. Azur ist ganz im Kern irgendwo drinnen. Und das sind die Kräfte, die sehr stark also auch mit den Mondenkräften zusammenhängen, die führen also zu einer Verdichtung dieses flüssigen Zustandes, aber nicht zu einer Kristallisierung noch. Also, sie machen es aber nur den Menschen jetzt immer schwieriger, da herunterzukommen. Er muss einerseits herunter, er hat eigentlich in sich die Begierde hinunterzugehen, das ist der Grund, warum er runter muss. Die luziferische Versuchung hat er jetzt eine totale Begierde nach dem da unten. Und was dabei passiert, ist, dass es jetzt immer mehr diese Durchdringung kommt, dass also das Ich wirklich in diese Körper hineinzieht. Weil also ein Sündenfall heißt, bis dahin war die Grenze da. Garten Eden ist die Grenze noch da. Mit dem Sündenfall plötzlich geht das Ich da runter, hat das Bedürfnis, sich das da unten einzuziehen. Was zumindest nach Ansicht der Elohim, wenn man das so nennen will, nicht geplant war. Aus höherer Sicht natürlich schon, aber die Elohim hätten eigentlich den Menschen da oben halten wollen und dirigiert es von unten, so war es ja doch bis jetzt immer. Immer hat die Schöpfung so funktioniert, dass die Herrschaften, die da ihr Ich entwickeln, dass die von oben die Fäden ziehen. Nein, der Luzifer zieht uns jetzt runter, wir beziehen das. Und das wird aber immer dichter, damit liegt es da unten. Je dichter das wird, desto mehr wird auch der Ätherleib behindert, desto mehr wird der Astralleib behindert, desto schwieriger kann das Ich aber wieder rein. Umso schwerer hat es, das alles in Bewegung zu halten und auch seinem zu formen. Erstes ist dadurch, dass es in die verschiedenen Leiber einzieht, dass die Ich-Wirkung, das haben wir eh schon öfters aufgezeichnet, dass sie das beginnt, also aufzuspalten irgendwo. Also zunächst an das Gruppen-Ich haben, aber das zieht immer mehr da hinein und irgendwann kommt halt einmal der Zeitpunkt, wo sie die selbstständig machen auch. Bleibt noch lange verbunden, aber es teilt sich auf, also es entsteht so ein Seelenbaum und das kann man wirklich mit Auswüchsen zeichnen, sonst was, es teilt sich auf. Also, und wenn dann wirklich eine vollständige Inkarnation da wäre, dann erweist es, würde es sich wirklich ganz losreißen. Ganz ist es nie der Fall, auch heute nicht, aber großteils. Und nur was verbleibt ist, es bleibt etwas da oben auch. Es bleibt was zurück. Im Paradies, wenn man so will. Ein Teil dieses Ur-Adams bleibt oben. Das heißt, nicht alles geht in die Verkörperungen hinein. Es bleibt also Ich-Kraft noch oben, die aber jetzt noch nie in Berührung gekommen ist mit dem da unten. Die also eigentlich noch ganz den Charakter des göttlichen Ichs irgendwo hat, aber auf Warteposition in gewisser Weise ist, weil es kann nicht Aufgaben da oben vollbringen, es kann aber auch unten keine vollbringen, weil es sich mit dem gar nicht einlässt. Und das ist sehr wesentlich, also dieses Zipfel da von dem Ur-Ich, wenn man so will, das zurückbleibt, das ist ja das, was dann später als der nathanische Jesus erstmals geboren wird zur Zeitenwende. Bis dahin bleibt dieser Teil des Adam-Ichs da oben. Und aber ganz untätig ja doch nicht. Da haben wir auch schon mal gesprochen, es gibt ja die sogenannten Vorstufen des Mysteriums von Golgatha. Na, was hat es damit auf sich? Also, alle Menschen, ich hier außer dem einen, das im Grunde noch ganz undifferenziert ist. Also, das weil die, je mehr sie sich inkarnieren, desto mehr arbeiten sie an sich selbst. Das arbeitet gar nicht im Grunde. Zunächst, das blickt nur hinunter, was da passiert. Mit Sorge eigentlich hinunter, wenn man so will. Und während die herunterkommen, also erstens einmal die Schwierigkeit haben, sich in den immer zäher werdenden, in der immer zäher werdenden Soße da zu verkörpern, wie dann Steiner schildert, dadurch kommt so, dass manche sie überhaupt nicht mehr verkörpern können, die gehen dann also in die Planetensphären hinein, besiedeln also sozusagen die anderen Planetensphären, nicht, dass sie jetzt der Mars herummarschieren, so wie wir, sondern sie bleiben in den Sphären. Wir gehen ja normalerweise zwischen Tod und neuer Geburt auch immer durch die Planetensphären, die bleiben halt dort. Die gehen auch raus, kommen aber nicht mehr zurück, weil sie einfach keinen Körper mehr finden, den sie beziehen können. Also bleiben sie in irgendeiner der Planetensphären hängen, die ihrem Naturell entspricht, sagen wir es einmal so. Und das betrifft einmal einen Großteil der Seelen. Nur sehr weiter Kern, also Steiner sagt dann wirklich im Wesentlichen das Hauptpaar, das man dann auch Adam und Eva nennen kann, aber das ist eben nicht jetzt gleichzusetzen mit der Paradiesesgeschichte in Wahrheit, weil das ist eine spätere Phase, das ist eine Phase, die muss schon weiter heruntergegangen sind. Also sagen wir mal, es ist eine kleine Gruppe, bleibt da zurück, die wirklich im Physischen das zurückträgt. Aber die sind alle mitsammen da extremen Anfechtungen ausgesetzt, durch den luziferischen Einfluss. Erstens einmal im Physischen, die Sinne werden aufgetan. Natürlich noch nicht so wie wir sehen sie die Welt, aber was sie erleben ist eine unheimliche Begierde mit jedem Sinneseindruck. Das heißt, wenn was Rotes kommt, wird es so stark empfunden wie eine Attacke, die einem durch und durch geht. Und man kann eigentlich nur in Panik davon erinnern. Im Grunde, wenn das Rote irgendwo auftaucht, ist das nicht etwas, was ich mir anschaue, sondern das ist etwas, was mich gewaltsam berührt. Im Grunde. Und wenn was Blaues ist, habe ich das Gefühl, also ich wäre ausgesaugt. Ich wäre komplettes. Und das ist schmerzvoll. Das ist extrem schmerzvoll. Man sieht noch keine Gegenstände, nichts mehr erlebt. Irgendeine verschwommene Blau- oder Rotstimmung, das ist alles. Die ist noch, kann man ja gar nicht wirklich sinnlich, seelisch, wie auch immer, nennen. Also unheimliche Attacken, die da passieren, und das auf allen Sinnesqualitäten, sei es im Geruchssinn, der sich langsam ausbildet, im Wärmesinn, Kälte, Wärme, also jeder Wärmeeindruck, es gibt nur entweder es brennt mich oder es friert mich. Es gibt nichts Neutrales dazwischen. Das, also ganz extrem. Und das musste abgedämpft werden. Und das geschah dadurch, dass sich der Christus verband mit diesem natanischen Jesus, der da oben schwebt. Steiner sagt also, als erzengelartige Wesenheit. Was heißt das als erzengelartige Wesenheit? Das heißt, sie hat ihr ätherisch-physisches in der physischen Welt unten. Und da getrennt. Das reine seelische und das Ich, das bleibt oben. Also so, nur wie sie aufgebaut denken, sozusagen den natanischen Jesus zu der Zeit. Aber er kann wunderbar hineinwirken ins Ätherische und ins Physische, ohne sich wirklich zu inkarnieren drinnen. Und kann da sich jetzt durchdringen lässt von der Christuskraft, die heilende Kraft des Christus, also namentlich in die Bereiche da ganz stark hineinbringen. Also einmal Heilung des Physischen, sodass der Luzifer immer den starken Angriffspunkt hat, dass also jeder Sinneseindruck mit solchen extremen Reaktionen verbunden ist, sondern dass es einfach abgedämpft wird. Das ist etwas, was schon ungefähr Mitte lemurischer Zeit, also sehr bald nachdem überhaupt der Absturz da passiert ist, kommt es zu dieser ersten Christustat, zu diesem ersten Christusopfer, wenn man so will, wo sich also der Christus durchdringt mit dem natanischen Jesus oder sich in ihm verkörpert, kann man nicht sagen, verseelt. Wenn man will, weil er ist eine Wesenheit, die bis daher geht, bis zum Astralleib. Das andere ist unten, das ist getrennt davon. Also in dem Sinn könnte man sagen, verseelt. Also das durchdringt der Christus, weil natürlich der natanische Jesus alleine, wenn wir jetzt den späteren Namen dafür nehmen, hätte das nicht zustande bringen können. Aber der Christus kann es, also hier im Physischen zunächst einmal die Widersachermächte so weit zurückzudrängen, dass die Sinneswahrnehmung ausgewogen ist. Im Tierreich ist es schon wieder ein bisschen anders. Also ist zwar auch gegen den Urzustand gemildert, aber bei den Tieren ist viel stärker die Begierde immer noch verbunden mit der Sinneswahrnehmung. Also das heißt, ein Tier, wenn es hungrig ist, wenn der Organismus so gestimmt ist, muss er auf die Nahrung stürzen. Er kann nicht sagen, gut, ich lasse aber jetzt wenn dem anderen Tier, das vielleicht ein bisschen älter ist, den Vortritt und verzichtet darauf. Das tut es einfach nicht. Sondern es folgt also dem Trieb und der Begierde. Das nächste ist, naja, und wodurch wurde das erreicht? Oder womit hängt es noch zusammen? Es hängt damit zusammen, dass sich die Gestalt des Menschen aufzurichten beginnt. Und dadurch also aus der horizontalen Linie herausgenommen wird. Und die Sinne eigentlich mehr dem Himmel entgegengetragen werden. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier, jetzt rein äußerlich genommen. Beim Tier ist das alles, wenn man will, Bodennähe und in der Horizontalen, also in der Triebrichtung, in der Bewegungsrichtung. Wir haben das dagegen. Wir haben es genau im rechten Winkel zu unserer Bewegungsrichtung, damit...
Na, war vor allem nicht aufgerichtet.
Zu dem Zeitpunkt vorher noch nicht, nein. Nein, weil die Gestalt war eigentlich noch eine tierähnliche im Grunde. Da müssen wir jetzt nicht den Darwinismus hernehmen, aber die Gestalt war durchaus tierähnlich. Und erst aus dem hat sie was, weil die Tiere, was sind die Tiere, das werden wir das nächste Mal noch genauer besprechen, im Grunde sind es etwas, was der Mensch aus sich herausgesetzt hat. Herausgesetzt in dem Sinn, dass irgendwann kein Menschen ich mehr in diese Leiber eingezogen ist und die blieben dann sowas und sind unter einer Gruppenführung eines Gruppen-Ichs geblieben. Das sind die Tiere dann. Weil das einfach zu grob für den Menschen war. Das hätte er nicht so durcharbeiten können, dass es zu was Eigenem macht. Also ist es herausgesetzt worden. Aber am Anfang gab es so, wenn wir uns nächstes Mal das ein bisschen streifen, wie das der Steiner zumindest schildert, es sind am Anfang so eher fliegend schwimmende Wesen, die entstehen. Also weil die ganze Erdatmosphäre, es gibt am Anfang eben das feste Element noch nicht wirklich. Es ist flüssig, luftförmig. Und das ist aber auch nicht wie unser heutiges Wasser, nicht wie unsere heutige Luft. Das ist ein Zustand, der zwischen Luft und Wasser irgendwo ist. Also wie eine dampfgeschwängerte Luft von mir aus, wenn man das so will. Aber das Ganze ist sehr, sehr lebendig. Und darin bilden sie zunächst sowas wie wolkenartige Gebilde. Das ist das Erste, darf sich nicht vorstellen, die ersten Tiere oder was da entsteht, ist schon was so spazieren geht oder auch nur fischartig abgeschlossen irgendwie. Es sind im Grunde wolkenartige Gebilde, die entstehen und sie wieder verflüchtigen. Und ähnlich pflanzenartige Gebilde, also Steiner schildert das ganz deutlich, wie man sieht dann eigentlich in dieser flüssigen Atmosphäre, wenn man es so nennen will, sieht man es eigentlich, wenn man unten, das von unten betrachten wird, das sieht man es ergrünen und wieder verschwinden. Und ergrünen und wieder verschwinden. Es entstehen also eigentlich pflanzenartige Formen in diesem Zwischenzustand. Also es ist keine Rede davon, dass der Mensch schon aufrecht gewesen wäre. Eine Voraussetzung ist dann überhaupt, dass jetzt schon mal dann das feste Element entstehen muss. Oder einigermaßen festes Element. Also jetzt ist die Zeit auch, wo es wirklich zu kristallisieren beginnt. Wo der Mensch also sowas wie halbwegs festen Boden betreten kann und daher aufrechte Kraft möglich wird. Und da gibt es also alle möglichen Versuche bis dahin sozusagen, dass das gelingt.
Entschuldige, ist diese aufrechte Kraft jetzt in meinem Körper nicht gedacht oder auch das bewusste Sein? Also
nein, schon, ja, es hängt mit dem Bewusstsein, es ist dann damit ein ganz starker Schub auch Richtung Ich-Bewusstsein damit verbunden, weil ich mich da erst erinnern kann. Ich meine, man merkt es selber, als Erwachsener macht man das nicht mehr so oft, dass man jetzt wieder Kinder am Boden krabbelt. Aber wenn das Kind am Boden krabbelt, kennt es noch nie den Moment erleben, ich. Da muss es schon irgendwie stehen können, wenigstens. Dann hat es irgendwann den Moment,
Das ist ein Bewusstseinsakt.
Es ist ein Bewusstseinsakt, das ist absolut ein Bewusstseinsakt, ja, absolut. Also das ist ein ganz großer Moment daher. Weil es ist zwar das Ich schon da, aber es weiß die längste Zeit noch nichts von sich. So wie beim Kind ist es ja von Anfang an da, das Ich, und ganz wesentlich tätig im ganzen Organismus bereits zu dem Zeitpunkt, aber wissen das Kind noch nichts davon. Selbst wenn es Ich vielleicht schon versucht zu babbeln oder was, aber das dauert. Also es fängt erst an, sich aufzurichten, dann fängt es an zu sprechen, das ist die nächste Folge. Und dann kommt der Moment, wo es Ich aufleitet. Das ist eigentlich der Moment, wo es auch den ersten bewussten Gedanken fasst. Im Grunde ist der erste bewusste Begriff, den wir fassen, Ich. Das heißt nicht, dass das Kind nicht vorher schon bis zu einem gewissen Grad intelligent handelt. Das wird immer unterschieden, auch Tiere handeln. Im Grunde ist eine ungeheure Intelligenz drin, aber sie ist instinktiv. Sie ist noch nicht voll bewusst. Auch beim Kind eben nicht, beim ganz Kleinen. Das ist erst der Moment, wo's ich sage, das ist eigentlich der erste Begriff, den es fasst. Der allererste. Da setzt wirklich das eigene Denken ein. Nicht vorher. Ich meine, manche können sich daran erinnern, manche nicht. Also ich kann mich gut erinnern, ich werde das nie vergessen. Das war finster, es muss ein Nachmittag gewesen sein, es war sicher im Herbst, also ich nehme an, dass so mein dritten Geburtstag herum war, hinten der Mellerkamin, der noch nicht eingeheizt war, und die ganze Familie, Onkel, Tante, Ding, stehen irgendwo und nimmt es nicht so. Altmodischer Fauteuil, habe ich gesagt, so Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er war so Ding, und ich stehe da und schaue und aha. Und staune darüber, ich bin was anderes als die alle, und was tue ich da eigentlich und wieso, auch spannend. Also ich übersetze das jetzt in einige Worte, aber es ist ganz nachdrücklich. Und das ist wirklich der erste Begriff, den man sich bildet. Es kann sein, dass man das dann vergisst wieder, und das macht aber nichts. Das ist nicht dramatisch deswegen, aber da geht das Denken los. Das Denken ist es, das uns der Welt gegenüberstellt. Also das heißt, das ist Ausdruck der unmittelbaren Nichttätigkeit. Da merke ich das. Und das haben wir, dass das überhaupt möglich ist, haben wir zu verdanken, also diesem ersten Christusopfer, wenn man es so will. Weil sich man ihn jetzt hineinzwängt, so bildlich gesprochen, in dieses erzengelartige Wesen. Und schon das ist eine Einschränkung gegenüber so einer hohen, was über allen Hierarchien eigentlich steht, sich also mit so einer Wesenheit ganz zu verbinden, nämlich. Ganz. Es ist ja leicht, das von oben zu dirigieren, irgendwie und sozusagen einen Finger reinzustecken oder sich ganz zu verbinden. Und auf das kam es aber an. Also das war das Erste. Das Zweite war im Ätherleib. Die Lebenskräfte waren auch so aufgestachelt namentlich durch den luziferischen Einfluss, dass jede Lebenstätigkeit mit einer unheimlichen Begierde oder einer unheimlichen Abscheu verbunden gewesen. Also eine Nahrung, wo ich nicht anders kann, als mit draufstürzen, eine andere, wo ich nicht anders kann, als dass man vor eklig den Magen bildlich gesprochen umdreht. Also ganz extrem. Und vor allem, was das auch verhindert hat, ist, dass die Lautäußerungen, die jetzt schon langsam kommen, also wir sind jetzt bereits so Ende der lemurischen Zeit, also es beginnen schon Tiere oder Lebensformen, die von innen her tönen, weil die ersten Lebewesen auf Erden machen nichts äußere Geräusche, so wie, weiß ich nicht, die Grillen, da hast du die schreien ja nicht, sondern die machen das mit den Beinen. Das ist ganz äußerlich, das ist eine mechanische Bewegung. Also da ist nichts, was aus dem Seelischen heraustönt. Später ist das Seelische schon mehr verinnerlicht, jetzt beginnt es zu tönen, aber über den tierischen Laut der Begierde oder der Angst oder was wäre es nicht hinausgekommen, wenn nicht jetzt dieses zweite Christusopfer erfolgt wäre. Wieder verbindet sich der Christus mit dem nathanischen Jesus und greift jetzt in den Ätherleib ein und drängt da den Einfluss der Widersachermächte so weit zurück, dass jetzt die Lebenskräfte harmonisiert werden, dass also nicht jetzt jede Lebenstätigkeit mit Begierde oder Ekel verbunden ist, und zugleich entsteht der vokalische Klang. Das heißt eigentlich Musik. Im Grunde kann der Mensch singen ab dem Zeitpunkt. Und seine Sprache ist eigentlich Gesang. Sie bezeichnet noch nichts Äußeres. Aber er kann fein ausdrücken in den Klängen sein Seelenleben, was er seelisch empfindet. Über das kann er sozusagen singen im Grunde, Sprechgesang. Mit dem beginnt es Ende der lemurischen Zeit, Anfang der atlantischen Zeit bereits, dort stehen wir. Und das ist die Voraussetzung, also jetzt haben wir aufrechte Kraft, es beginnt die Sprache, das wirkliches Denken daraus entsteht, dass also wirklich so ganz voll das Ich-Bewusstsein kommt, weil eben im Aufrechten allein ist zwar die Voraussetzung, aber damit habe ich es noch nicht. Im Sprechen allein habe ich es noch nicht, dass das Kind meistens, wenn es schon steht, wenn es schon spricht, deswegen hat es noch nicht das Ich-Erlebnis. Das kommt eben erst, wenn das Denken dazukommt. Und dazu muss in der Sprache auch sich etwas ändern, dazu muss es sich von draußen absetzen können, es kommt das Konsonantische in die Sprache hinein, das eigentlich die äußeren Formen beschreibt. Und indem ich das hervorbringen kann, setze ich mich ab und im gleichen Zug entsteht aber auch innerlich das Denken. Noch wenig von der Sprache geschieden, Sprechen und Denken ist noch sehr, sehr nahe beisammen. Und überhaupt gliedert sich jetzt ab dem Zeitpunkt des Seelenlebens so richtig in Denken, Fühlen, Wollen. Also das erste, das Aufrichten, war mal was, was mit dem Willen besonders zusammenhängt. Dieser schöne vokalische Klang entsteht, hat mit dem Fühlen zu tun. Und jetzt das dritte, das Konsonantische, das diese Formen beschreibt im Grunde. Also das Kristalline, das wirklich feste, damit kommt das Denken dazu. Und jetzt habe ich ein Seelenleben, das sich beginnt wirklich zu gliedern in Denken, Fühlen und Wollen. Die fließen immer noch ziemlich stark ineinander, es ist ein Anfang, aber und sie sind in einem ausgewogenen Gleichgewicht, halbwegs. Also nicht, dass jetzt der Wille einfach immer nur vorzieht und das andere hinten auch, sondern sie sind also ausgewogen, dadurch eben, dass sich der Christus zum dritten Male mit dieser erzengelartigen Wesenheit des späteren nathanischen Jesus durchdringt. Also das heißt, die Inkarnation des Christus dann zur Zeitenwende in dem nathanischen Jesusknaben ist also lange vorbereitet. Und es gibt also Vorstufen, das ist nur die letzte Stufe dann, also das ist bis ganz ins Physische runtergeht. Ja, wir werden es das nächste Mal noch anschauen können, eben wie diese verschiedenen Tierarten, Pflanzenarten, so im Groben jetzt natürlich nicht alle Details, aber wie das entsteht, wie sich das aus der zuerst flüssigen Erdgestalt herausgliedert, wie es dann so kristallisiert beginnt, also dass man es auch ein bisschen von der Außenperspektive noch sieht. Können wir natürlich alles noch viel, viel, viel mehr verfeinern, aber es ist ein Riesending, aber ich meine, bei jedem Mensch, der geboren wird, der macht das alles durch im Prinzip. Und wenn er sich auferrichtet, wirkt es noch, dass der Christus das erste Mal mit Zitent durchdrungen hat, mit dem nathanischen Jesus. Und wenn wir sprechen lernen, einmal überhaupt in Lauten, aber in vokalischen Lauten, dann ist es eben dieses zweite Christusopfer. Wenn dann wirklich das Denken einmal aufleuchtet und man sagt, ich, dann ist es das dritte. Also da fängt es an. Und dass wir wirklich unser heutiges Ich-Bewusstsein haben, hängt mit dem vierten Christusopfer zusammen, also mit Golgatha. Weil es nutzt uns halt eben das Ich nichts, wenn wir nichts Gescheites wissen davon. Das ist unser Hauptproblem heutzutage, also immer noch. Und das war Ringen, also Selbsterkenntnis. Weil wie fasse ich etwas, was im Grunde nicht zu fassen ist? Was ich im Grunde nicht beschreiben kann, weil das Ich kann im Grunde nicht beschreiben. Es ist nicht, sondern es tut, es schafft, es wirkt. Aber es ist als solches im Grunde nicht zu fassen. Kaum wir es fassen, ist schon wieder weg und ist schon wieder was anderes. Und doch immer dasselbe. Also da wird es höchst paradox irgendwie. Na gut, in diesem Sinn das nächste Mal. Etwas schwierig genug. Okay. Sieht man an der Zeichnung, es ist jetzt noch komplizierter geworden.
Aber wenn man die erste aus.
Genau.